Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen. Jetzt erst recht, wir sagen euch gleich warum. Und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren, das geht ja jetzt wieder los. Wir sind kurz vor den Osterferien, nehmen wir auf. Und auch kurz vor den Reisen ans Meer, an die Nordsee, an die Ostsee und an alle Meere der Welt. Und die mit ganz vielen Büchern auch wieder zurückkommen von dieser Reise. Und hoffentlich auch mit unseren, denn ich habe heute einen Gast hier. Zum ersten Mal ist es so, dass ich einen Gast zweimal eingeladen habe. Und das hat auch einen guten Grund, denn das ist die wunderbare Stefaniana, meine Duo-Autorin, Kollegin und Freundin. Hallo Steffi.
Hallo Usch, ich freue mich sehr, dass ich mit dir hier sein darf. Vielen Dank.
Ich freue mich auch. Und wir wollen heute ein bisschen feiern mit euch im doppelten Sinne. Es heißt ja Bücher feiern, genau. Aber wir wollen ganz viele Bücher mit euch feiern. Wir haben welche mitgebracht, fremde Bücher, also Bücher von anderen Autorinnen, Autoren, aber auch unsere eigenen. Und in der Zwischenzeit, als die Steffi da war, das ist nämlich, glaube ich, jetzt schon fast 2 Jahre her, hat sich ganz viel getan. Und darüber wollen wir quatschen, was sich alles getan hat. Und was ganz, ganz, ganz Frisches, warum wir heute hier sind. Und wir nehmen nämlich jetzt nicht im Rheinland auf. Das ist für mich auch eine Besonderheit. Ich glaube, ich habe noch nie woanders aufgenommen. Wir sind heute in Frankfurt, in einer ganz schönen Altbauwohnung. Vielleicht ist der Ton dadurch ein bisschen anders, dass es anders hallt. Und wir sind hier in Bornheim und wir haben gestern den ganzen Tag gefeiert. Stimmt. Wir haben nämlich was zu feiern. Jetzt darfst du mal sagen, was wir zu feiern haben.
Ja, das ist nämlich total schön, dass du da bist, Usch. Ich bin ja ganz glücklich, dass du hier bist, weil die Usch und ich, wir hatten gestern unseren Buchgeburtstag. Ja! Von unserem 4. Duo-Roman. Unglaublich. Und der heißt Sommerglück auf Sylt. Und so war das Wetter auch gestern, genau. Oder?
Gestern war Welttag des Glücks, das auch noch. Also es kam alles zusammen. Frühlingsanfang, Welttag des Glücks und auch noch Sommerglück auf Sylt. Also mehr Glück ging nicht. Und wir haben wirklich draußen gesessen in so einem Parkcafé. Wo war das noch, wo wir waren?
Im Günthersburgpark in Frankfurt.
Ach, war das schön.
Und da gibt es so einen schönen Biergarten. Der ist herrlich. Den kennen alle Frankfurter, die hier in der Nähe wohnen. Und das war wirklich wie im Sommer. Es war der erste schöne, warme Tag, glaube ich.
Leute, das war so schön. Ich kannte den Park auch vom Spazierengehen, aber ich wusste nicht, dass da so ein schönes Draußen-Café ist. Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt wie in London. Da war ich nämlich auch mal in so einem Park draußen mit so einer Bude, mit so einem kleinen Budenhäuschen, wo man dann seine Getränke und seine Snacks holen kann. So war das da auch. Und da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert und auch so gefühlt. Und es war tolles Wetter und wir haben draußen gesessen und wir haben Aperol getrunken. Es war aber schon nach 12. Ne? Wie hast du gesagt, kein Bier
ich
nach...
Ich habe gesagt, Aperol darf man ja vorher, kein Bier vor 4, sagt man ja.
Kein Bier vor 4, aber wir hatten also, Aperol um 2. Das geht, glaube ich. Ich glaube, das geht. Und jetzt stoßen wir erstmal mit euch an, dass wir das nicht vergessen. Es gibt ja immer keine Feier ohne Getränk, ist ja hier das Credo. Und heute gibt's Prosecco.
Wir haben natürlich was zu feiern, also brauchen wir Prickelwein.
Prost!
Prost! Auf uns! Auf das Glück, muss man ja sagen.
Auf das Sommerglück, genau. Es hört sich so ein bisschen an, als wenn dieser Roman ein Fortsetzungsroman wäre von dem von vor 2 Jahren. Der hieß nämlich Sommerträume auf Sylt. Hatte auch so ein ähnlich schönes Cover, in das man so richtig sich hätte reinlegen können, so reinfallen können. Und wir sind auch ein bisschen in das Neue verliebt, muss ich sagen. Das hat vorne so ein Himbeer-Orange-Gelb-Nachmittags- Rot, Sonnenaufgang, Untergangsstimmung hinter so einem Kapitänshaus. Und als das ankam, habe ich wirklich so gedacht, ich lege mich da rein. Das ist so ein bisschen wie Himbeerbonbons essen, dieses Cover. Wir hoffen, es gefällt euch auch. Und es hat aber mit der alten Geschichte gar nichts zu tun. Es sind neue Heldinnen. Das Einzige, was geblieben ist, ist eigentlich Sylt.
Und genau, da hat Sylt. Man auch den Ort gewechselt.
Sylt und die Tatsache, dass es um Freundinnen geht. Das ist ja so ein bisschen unsere Marke. Wir sind die Freundinnen hinter den Freundinnen. Und das ist natürlich wieder ein Freundinnenroman. Und es gibt auch ganz viel Liebe. Magst du mal kurz was erzählen, um was es geht?
Genau.
Oder wie es auch so anfängt vielleicht, wie es anfängt?
Also wir müssen uns verteidigen. Genau, wir sind jetzt nicht mehr in Westerland, sondern es spielt in Hörnum. Das fand man ja gut, also die Südspitze der Insel, das irgendwie mit reinzunehmen.
Wir sind voll umgezogen.
Wir sind voll umgezogen, genau. Und dann haben wir diesmal echt viele Kerle drin. Also es haben sich ja manchmal bei uns bei Lesungen beschwert, die Männer, es kommen zu wenig Männerfiguren vor. Genau. Diesmal haben wir echt viele Männer, verschiedene.
Verschiedene Männer und es ist auch ein bisschen mehr los. Ich habe eine ältere Schwester, der ist auch das Buch gewidmet und auch der Schwester von der Steffi. Hallo ihr beiden, Jan und Susanne. Genau. Und da haben die Frauen auch gesagt, sie mögen das gerne, wenn was los ist und wenn da viel Liebe und auch ein bisschen Leidenschaft und Sex drin ist. Und wir haben das Gefühl, es ist ein bisschen mehr los als sonst. Also es ist auf jeden Fall viel los.
Genau.
Es ist richtig was los. Und es gibt mehr Männer und es ist auch ein bisschen Auswahl sozusagen. Ja. Ne? Eine Auswahl annehmen. Man muss ja auch nicht immer den Erstbesten nehmen. Wir wollen jetzt nichts verraten. Aber es ist schön und es ist sültig und rauschig und man spürt den Sand unter den Füßen. Und ich war letztes Jahr im Norden unterwegs und tatsächlich auch einen Tag auf Sylt und habe dann das alles nochmal so rekonstruiert, ob das alles so passt, was wir uns da ausgedacht haben. Es passte perfekt, denn es gibt eine Bar im, so kommt eigentlich auch der Titel zustande, es gibt eine Bar in dem Roman und die heißt Meerglück.
Genau.
Und da gibt es auch Meerglückscocktails und Meerglück-Essen und alles ist meerglückselig. Und das passt ja zu dem Sommerglück dann. Und die Bar gibt es wirklich, wie heißt die nochmal?
Kap Horn.
Ach genau, Kap Horn heißt die in Hörnum. Und es sah wirklich so aus, wie wir uns das ausgedacht haben. Also ich bin dann da auch eingekehrt und habe geguckt, wie sind da die Wege zum Meer und passt das alles. Und sieht man von dort den Leuchtturm auf der anderen Seite. Und ja, das hat total gut gepasst. Und dann war ich wirklich so ein bisschen unterwegs wie in meinem eigenen Roman. Also für die, die jetzt noch vorhaben, nach Sylt zu fahren oder gerade erst da waren oder sich gut auskennen, dann haben die das vielleicht auch direkt vor Augen.
Genau, das ist echt schön. Diesmal wohnen ja unsere, das Kapitänshaus, wo unsere drei Freundinnen die Auszeit nehmen. Also die flüchten ja aus ihrem Alltag auf Sylt für einen ganzen Sommer diesmal. Das ist auch neu. Diesmal haben wir drei Freundinnen, nicht vier. Wir haben ja alles jetzt schon durch. Ne? Zwei, vier, jetzt drei. Alles.
Genau. Und wir sind auch ein bisschen blöd, muss man auch sagen, weil wir machen jedes Mal ein anderes Konzept. Wir haben nicht so richtig Synergien und überlegen uns das immer neu. Und diesmal haben wir nämlich dann quasi in getrennt geteilten Rollen geschrieben und uns die eine Frau geteilt.
Richtig. Also das war eine neue Struktur. Das war witzig, weil die eine Figur ist halb-halb. Genau.
Genau. Und das hat irgendwie gut gepasst.
Das war super. Das hat echt gepasst. Und die eine, die ist jetzt, haben wir beide halb erschaffen. Das war irgendwie schön. Und die sind nämlich in der Kersig-Siedlung. Das fand man nämlich auch so schön in Hörnum. Das nennt man auch Schlumpfhausen oder irgendwie Altschlumpfhausen, ne? Weil das so kleine
Häuschen
sind. Das hast du doch auch gesehen. Ne? Wunderschön liegt das da in der Dünenlandschaft. Und also wir haben irgendwie echt schöne Orte auch wieder drin. Also wer von euch wirklich auf Sylt ist und die Orte auch aus dem Buch besucht, denkt an uns, schickt Fotos.
Also das
Schönes
Setting,
dabei.
Ja genau, das Setting spielt immer so ein bisschen auch mit bei uns. Ja. Das war auch so bei Coco Sophie und Paris und dem Elsass und da gab es auch so ein schönes Haus. Oh, ja. Da möchte ich auch mal verreisen in dieses Haus. Und so ist es jetzt hier auch. Das Kapitänshaus ist auch vorne drauf und die Orte gibt es wirklich. Die Frauen nicht, die sind fiktiv, aber ich kann euch nur sagen, wenn man die kennt oder wie wir die jetzt erfunden hat und man ist dann an so einem Ort, dann sind die auch immer dabei. Also das hatte ich auch. Auch die Frauen aus dem Vorgängerroman dachte ich, ach, da hinten ist jetzt die Sonja beim Kitesurfer und so. Also die reisen mit uns durch die Welt. Das ist vielleicht ein bisschen Psycho, Autorinnen-Psycho. Werden wir vielleicht noch bei anderen Büchern jetzt auch noch heute drauf kommen. Ich habe auch was über das Schreiben mit und so. Also manchmal ist das so ein bisschen schrullig, aber es ist, glaube ich, auch für andere Leute auch so. Wir haben die jetzt erfunden und dann gibt es die. Und die leben, auch die von unserem ersten Buch, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, in einem anderen Zusammenhang, die leben einfach und die leben halt jetzt ohne uns. Die brauchen uns sozusagen nicht, dass wir ständig über sie schreiben oder da immer so aktiv eingreifen in denen ihr Lieben und Leben. Da kommen die jetzt alleine klar. Aber irgendwie gibt's die, ne? Hast du auch das Gefühl?
Das habe ich auch und vor allen Dingen irgendwie lieben wir die ja auch. Die sind ja mit uns so verbunden, dass wir auch, das finde ich auch eine schöne Geste immer noch, wir widmen ja immer unsere neuen Bücher den jeweiligen Hauptfiguren des Vorgängers.
Aus dem alten
Buch. Das hat sich genau. Und jetzt heißt es auch den Sylt-Schwestern von den Sommerträumen gewidmet und eben unseren eigenen Schwestern. Das hat dann gut gepasst und das finde ich irgendwie schön, weil wir lieben die wirklich. Die sind Teile von uns und wir fragen uns ja manchmal auch so, oh, was machten wohl die Biene und die Bella aus unserem Debüt? Was machen die wohl? Haben wir übrigens Zehnjähriges, ne? Müssen wir auch noch dieses Jahr 10 Jahre.
Genau.
Und das ist schön. Und wenn wir dann an die Orte besuchen oder irgendwas erleben oder hören, was zu einer Figur passt, dann sagen wir dann auch so, das hätte die Mado jetzt auch gesagt.
Ja, genau.
Oder
genau.
Die Nette hätte jetzt, und das ist echt schön.
Die Nette ist eine neue, die lernt ihr dann noch kennen, wenn ihr das Buch lesen mögt. Und das war wirklich kürzlich so, dass ich so ein Biene-Bella-Flash hatte. hatte. Das ist unser, ja, das Reh ist unser Debüt. Und dann habe ich der Steffi eine Bella-Mail geschrieben, also aus der Perspektive von Bella. Und dann hat sie sich richtig erschreckt und hat gesagt, du bist ja total drin, das ist ja wirklich genau so. Und hat sich auch total gefreut. Es war richtig ein bisschen unheimlich fast, ja.
Ja, weil das war der Ton von Bella.
Ja.
Das war die Bella.
Genau.
Das war total schön.
Alter Ego.
Ja, genau.
Genau. Ja, da war sie wieder. Ja, mal gucken, beim 10-Jährigen kann man uns mal was einfallen lassen. Müssen wir wieder feiern. Gestern haben wir so toll gefeiert.
Richtig.
Wir haben auch unsere Agentin getroffen, mit der gehen wir immer hier in so ein kleines Café, das heißt das Café Süden in Bornheim. Und immer wenn wir die treffen, egal ob das, ich glaube Oktober haben wir uns auch schon mal getroffen oder jetzt im Frühjahr, es ist wirklich immer schönes Wetter und ich habe bisher da noch nie drin gesessen, immer nur draußen. Das ist irgendwie ein Glück, wenn wir uns da zusammentreffen. Dann haben wir mit der Petra Hermanns, heißt die, auch angestoßen und hatten richtig großen Spaß und hatten große Freude, obwohl wir eigentlich wirklich überhaupt keine Zeit hatten. Das vielleicht so für euch, stecken wir in neuen Projekten drin, wir haben eigentlich überhaupt, wir dürften eigentlich gar nicht hier sitzen und feiern, aber wir haben so gedacht, vielleicht wird auch zu wenig gefeiert, ne? Dafür auch dieser Podcast. Ich habe auch lange mit euch nicht gefeiert. Ich weiß, ist die erste Folge jetzt nach Weihnachten und es muss vielleicht auch ab und zu mal gefeiert werden. Und wir haben eigentlich so eine Regel uns aufgestellt, dass wir gesagt haben, ach, wir müssen zwischendurch, wenn wir schreiben, auch mal irgendwie einen Sekt per Zoom trinken oder am Telefon irgendwie sagen, Mensch, das ist jetzt toll, dass wir die ersten 100 Seiten geschafft haben. Und bei diesem Buch hier, Sommerglück auf Sylt, war so ein Kladderadatsch immer um uns herum, dass es immer weiter ging. Oder wenn die eine konnte, konnte die andere dann nicht. Ach nee, jetzt, dann machen wir nächste Woche hin und her. Und dann bei Manuskriptabgabe ist sonst auch so ein heiliger Moment. Der war auch hier wieder heilig, aber auch da haben wir irgendwie nicht angestoßen. Dann kommt irgendwann die Satzkorrektur, so eine Druckfahne kriegt man dann zugeschickt. Dann muss man da nochmal durchlesen. Dann hätten wir auch sagen können, gut, jetzt geht's in den Druck. Stoßen wir da nochmal an. Also wir haben es irgendwie nicht geschafft und deswegen haben wir gesagt, komme was wolle, am 20. März treffen wir uns. Und das ist auch gut, dass wir das gemacht haben, weil man muss manchmal echt so ein bisschen innehalten, gerade so in unseren doch sehr turbulenten und herausfordernden Zeiten und mal sagen, das ist jetzt gerade echt schön, dass wir das geschafft haben, trotz dieser ganzen Dinge um uns herum und in unserem Leben. Und das ist doch aller Feier wert, sozusagen, ne? Oder?
Ich finde es auch super schön, dass wir das jetzt machen. Also, dass wir jetzt Bücher feiern, aufnehmen, aber auch unser Buch feiern, finde ich super. Und man muss wirklich auch sagen, dass... kann ich auch nur sagen, wir hatten bei dem Sommerglück wirklich schwierige Zeiten auch. Also wir haben das geschrieben, hatten wir beide privat und beruflich auch schwierige Zeiten, Herausforderungen. Und das ist nicht immer alles so leicht und easy. Und das kann man ja auch mal erzählen, ne? Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, heute hier zu sitzen und uns zu drücken und zu feiern und die Sonne scheint und zu sagen, hey, Leute, wir haben das wieder geschafft, zusammen.
Ja, und auch diese Tatsache, ne, dass wir das zusammenschreiben. Wir haben ja doppelte Leben zu organisieren sozusagen in so einem Schreibprozess. Ja. Wir haben beide Familie, wir haben beide Kinder, Eltern. Ne? Ja. Es ist ja immer irgendwie was los. Und dann ist das ja auch so ein bisschen zeitversetzt. Ne? Ganz oft ist so, der eine hat jetzt vielleicht gerade gut Zeit, der andere nicht. Und wir ziehen uns ja auch aneinander hoch, hintereinander her, aus dem, wie heißt das hier bei Münchhausen, aus dem Sumpf, wo auch immer in alle Richtungen. Und am Ende, ja, haben wir es dann doch wieder geschafft. Insofern, ja, wir machen das jetzt nicht aus Ego-Trip, dass wir, normalerweise halte ich mich ja sehr zurück, auch was die eigenen Bücher betrifft, bei Bücherfeiern. Aber heute haben wir gedacht, ist es wirklich das auch mal wert, so ein bisschen über unser Schreiben zu erzählen. Und inzwischen ist es ja so, in den 2 Jahren hat sich wirklich viel getan. Ach nee, was ich noch wollte, ist, dass du vielleicht noch kurz erzählst vom Anfang. Wie fängt das an, das Sommerglück? Das mag ich nämlich besonders gerne.
Stimmt, ja.
Und der Anfang ist auch von dir. Deswegen erzähl doch mal, wie das anfängt.
Ja, das war wirklich lustig. Wir lieben den Anfang. Und zwar hatte ich wirklich die erste Szene, die hatte ich zuallererst im Kopf, wie so eine Eingebung. Und ich habe es dir erzählt und fand es auch super. Und dann haben wir es auch echt so gemacht. Und zwar handelt es geht los mit der Hauptfigur Lou, die so einen Vintage-Klamotten-Second-Hand-Laden in Berlin hat, in Friedrichshain. Und die rennt völlig desorientiert, völlig neben sich,
gehetzt,
wie wir alle so,
genau.
Ne, so hetzen durch unser Alltag, ist total gestresst, hat viel Verantwortung, hat sich irgendwie, ist wirklich total neben der Spur, hetzt auf dem Markt. Es gibt immer einen ganz tollen Markt am Boxi, am Boxhagener Platz. Die Berlin kennen, die werden das auch lieben.
Den gibt es wirklich.
Markt,
genau.
Den gibt es wirklich. Da gibt gibt's ganz tolle Kunst und Handwerk, aber eben auch Gemüse- und Essensstände. Und naja, und auf jeden Fall lebt die Lou in Berlin und hat dort ihren Secondhand-Laden am Boxhagener Platz in der Nähe und rennt auf diesen Markt in einen Gemüsestand. So, also die checkt's einfach nicht. Die ist völlig neben sich und rennt in diesen Gemüsestand und bäh! Und das ganze Gemüse fällt hin, landet da, guckt nicht vor sich, nicht rechts, nach links, ist also so neben sich, so zerstreut, rennt da rein und das ganze Gemüse purzelt sozusagen über sie, also Radieschen und ein Kohl rollt auf sie und die Karotten, das Grün landet in ihrem Ausschnitt und sie liegt da. Die türkische Marktfrau regt sich auf, ne, ach, was ist denn hier Lobeba und so und schimpft und so. Die Touristen gucken und glotzen, die Berliner gucken und sie liegt da und denkt, das ist ein Zeichen, ich will eigentlich nur hier liegen bleiben. Macht die Augen zu, will gar nicht mehr aufstehen.
Und ich brauche eine Auszeit, also das ist so ein bisschen Auszeit. Die Initialzündung. Viele können das sicher nachvollziehen, dass man in so einem Moment sein kann und dann denkt sie irgendwie, ich muss was anders machen, ich muss irgendwie raus. Wie sagt sie nochmal so schön? Ich brauche eine Rauszeit oder?
Ich brauche eine Auszeit von meinem eigenen Leben.
Genau, ich brauche eine Auszeit.
Eine Pause vom Leben. So
ja, genau, vom Leben. Genau, und dann ruft sie ihre Freundin, also es sind drei beste Freundinnen, dann ruft sie ihre Freundin an, die hat eigentlich gar keine Zeit an diesem Morgen, die ist im Büro und erzählt ihr dann von irgendwelchen rollenden Kohlköpfen und so und die denkt, die ist ja völlig verwirrt, was ist denn mit der los? Naja, und dann, mehr wollen wir nicht verraten, dann entspinnt sich eine Geschichte, in der übrigens, das fände ich total schön, Freundschaftsbändchen eine wichtige Rolle spielen. Und wenn ihr nämlich zu unseren Lesungen kommt, eine gebe ich euch in den Shownotes bekannt oder können wir nachher noch bekannt geben. Die erste, von der wir schon wissen, dass die stattfindet oder wir signieren auch oder zwischendrin gibt es mal irgendwie Aktionen, wo man uns treffen kann. Da haben wir die immer dabei, ne? Und wer dann auch Bücher bei uns kauft und signieren lässt oder ihn dann im Laden kauft und wir sind dabei, dann haben wir auch immer die Freundschaftsbändchen dabei. Wisst ihr noch, wie das ging? Ich kann das wirklich heute noch blind. Ich weiß das noch von den 80er Jahren, 90er Jahren Klassenfahrten. Wenn man so verregnet in diesem Wasserturm in Konstanz saß, war noch jemand, also inzwischen kenne ich einige Leute, die im Wasserturm in Konstanz waren, du auch?
Nee.
Auf Klassenfahrt, schrecklich. Und ich sag's euch, eine Woche Bodensee nur bei Regen, das ist Debris pur, weil man überall nur die gleiche Farbe sieht, also das Wasser ist grau in diesem See und das Grau kommt von oben runter, also man versinkt in diesem Grau und da kann man nur noch an der Bettkante, auf dem Hochbett, im Stockbett, in der Jugendherberge Freundschaftsbett knüpfen. Das ist die einzige, was einen noch am Leben erhält. Und das habe ich damals auch sehr gemacht und die sind auch hier drin in dem Buch. Und ja, ich glaube, viele können sich noch an die erinnern. Also es ist ganz viel Freundschaft, ganz viel Liebe, ganz viel Sylt und ganz viel Meeresrauschen. Aber eben habe ich ja schon mal angesetzt, genau, in den 2 Jahren ist viel passiert. Wir haben auch viel alleine geschrieben und haben auch alleine Projekte auf den Weg gebracht. Und da ein ganz besonderes Schätzchen, das habe ich euch auch schon vorgestellt, aber jetzt, wo ich die Steffi da habe, als Stargast sozusagen in Bücherfeiern, will ich sie dazu natürlich nochmal befragen. Und zwar ist das ihr erster Debütroman sozusagen, alleiniger Debütroman, der heißt »Im Ballhaus brennt noch Licht«. Und ist so schön, innen wie außen schön, ne? Die inneren Werte und die äußeren Werte sind da identisch schön. Ist ein 20er-Jahre-Roman über das Ballhaus in Berlin, Klärchens Ballhaus, das es auch tatsächlich gibt. Und im vergangenen Jahr gab es dann da auch eine, nicht die Premierenlesung, aber eine wichtige große Lesung in dem Ballhaus selber. Jetzt musst du uns nochmal erzählen, ach, wie ist das denn alles mit dem Ballhaus und wie war das? Und du hast auch noch was zu verkünden, was das Ballhaus betrifft.
Ja, genau. Stimmt.
Ich nehme mich jetzt mal zurück und du kannst jetzt mal erzählen von dem Ballhaus. Die Steffi nimmt euch mit jetzt in die goldenen 20er.
Und das Buch ist ja dir gewidmet.
Ja? Das auch. Ja. Also das ist ja auch schön. Ne? Ja. Also habe ich gestern auch gesagt, also ein Buch gewidmet zu bekommen, ist auch eine tolle Sache. Ja. Das ist ein ganz schönes Gefühl und dann ist man auch verbunden mit so einem Buch.
Ja.
Aber sowieso, weil ganz, 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 ganz am Uranfang hatten wir tatsächlich so eine Duo-Idee, wo Tänzerin auch eine Rolle schon spielte, über die dann die Hauptrolle im Ballhaus spielt. Und ja, so, also irgendwie fing das alles auch damit an
und hat damit an,
dann neue
ich
Wege
dich
genommen.
Auch gefragt, weil die Duo-Idee irgendwie damals unser Verlag, es ging irgendwie nicht weiter, ne? Und dann habe ich dich gefragt, aber mir ging die nicht aus dem Kopf, diese Tänzerin, weil ich eben ja selber mich sehr verbunden fühle mit einmal mit der Lulu, also die Hauptfigur ist ja von Frank Wedekind, die Hauptfigur in einem Theaterstück. Und darüber habe ich mal gestern geschrieben.
Und das hast du im Podcast auch hier schon erzählt von.
Fällt mir nämlich auch gerade ein.
Ja.
Genau, weil die habe ich sogar beim ersten Podcast vorgestellt.
Könnt ihr nochmal nachhören.
Genau. Ja. Erdgeist und Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Darüber habe ich Magisterarbeit geschrieben und habe über die Lulu-Figur, also habe in ihren ganzen Facetten darüber ganz viel recherchiert. Und die hat mich nie losgelassen. Die fand ich total faszinierend.
In Germanistik, ne?
Genau, ja. In Germanistik. Und und habe sozusagen damit meine eigene Lulu erschaffen. Und weil ich selber auch getanzt habe. Und dann habe ich dich damals, als wir mit dieser Duo-Idee nicht weiterkamen oder das irgendwie was anderes genommen haben, habe ich dich gefragt, das weiß ich noch, darf ich diese Figur, also darf ich das weiterführen, genau, diese historische Schiene? Und du hast gesagt, also nach dem Motto, darf ich das weiterverfolgen?
Ja, genau.
Und
ich habe die dann freigegeben.
Hast die freigegeben. Und das muss man ja auch mal erzählen, ne? Dass so eine Figur... Das war für mich ja ein großes Geschenk, weil mir das so viel bedeutet, dieses Buch.
Genau. Oder auch so, wie so Ideen manchmal zustande kommen. Oder es ist ja wirklich auch ein sehr schweres Geschäft oder ein kompliziertes Geschäft, in dem wir uns hier bewegen. Und deswegen ist uns das auch wirklich immer sehr wichtig, dass wir da auch respektvoll miteinander umgehen. Oder auch, wenn wir uns jetzt Ideen erzählen, die wir haben, dann würde ich nicht am nächsten Tag zur Agentin gehen und sagen, ich schreibe jetzt einen XY-Roman, der auf dieser Idee basiert. Es gibt Kollegen, die das durchaus tun, ne? Oder wo man irgendwie in anderen Zusammenhängen dann davon erfährt und denkt, oder ich habe es auch schon gehört, ehrlich gesagt, aus Workshops, dass dann Ideen geklaut werden und das oder übernommen werden, ob das jetzt bewusst, unbewusst oder man vielleicht haben Leute Amnesie, können sich gar nicht erinnern, wo sie jemals davon gehört haben. Man ist ja auch jetzt mal ohne einen bösen Willen zu unterstellen, dass Ideen da irgendwie übernommen werden. Aber das ist uns besonders wichtig, dass wir da echt so Respekt miteinander umgehen. Genau, aber jetzt erzähl nochmal mit dem Ballhaus. Genau. Also die ging dann los, die Lulu.
Ja, und dann ging das los. Und dann habe ich es wirklich geschafft. Also der erste Einzelroman, Im Ballhaus brennt noch Licht. Und die Geschichte, ich war ja von Anfang an verliebt in diesen Ort. Das weißt du auch, oder habe ich vielleicht auch schon erzählt. Klärchens Ballhaus war ich auch total verliebt. Und ich wusste irgendwie damals, ich würde so gern darüber schreiben, also darüber erzählen, weil mich das so fasziniert hat, dass ein Ort über 100 Jahre so viel Menschen vereint. Also so viel, ich habe ja auch Germanistik, Geschichte und Politik studiert und das so ein Ort, so ein historischer Ort vereint so viel davon, dass ich viel gelernt habe. Ich war ja auch bei vielen Führungen von Marion Kiesow und so, die ja, mit der ich mich ja auch angefreundet habe.
Die da Expertin auch ist.
Die da Expertin ist, die Führung dort macht, habe ganz viel gelernt und recherchiert. Und das ist so, das fand ich total spannend, mir vorzustellen, dass über 100 Jahre die Menschen dort sich treffen und tanzen unter unterschiedlichsten politischen Verhältnissen, zwei Weltkriege, dann auch die DDR. Also es hat ja auch eine Ostgeschichte sozusagen. Ja. Ne? Also das Ballhaus war auch in der DDR lebendig und da waren sogar welche aus dem Westen. Also da haben Westler und Ostler zusammen getanzt. Das fand ich faszinierend. Dann die Wende und bis heute. Und und dann war das für mich irgendwie klar, ich möchte gerne über das Ballhaus erzählen. Also da muss meine Geschichte, die möchte ich da ansiedeln. Und meine Tänzerin, also die Lulu als Mädchen, wohnt da auch in der Nähe und sieht von außen in das Ballhaus rein und entdeckt ja so einen geheimen Weg und denkt so, oh, wie die da tanzen und das ist so schön und sieht da auch eine Tänzerin und so. Und irgendwann erzähle ich ihre Geschichte, wie sie selber auf der Bühne dort eben engagiert wird.
Das ist auch meine Lieblingsszene übrigens, wenn die so das Fenster guckt und man sich das so vorstellen kann, dass das so Abend, ne, so irgendwie schon dämmert und die guckt da durch diese beleuchteten Fenster und diese Energie, die auch so ein Ort hat. Also das ist tatsächlich was ja auch sich durch unsere Duo-Geschichten zieht. Das spielt ja nicht zufällig dann auf Sylt oder in Paris, weil so ein Ort ja auch eine bestimmte Energie hat und auch wieder eine eigene Geschichte erzählt und die auch im Prinzip ja speichert. Also ich finde auch, wenn man jetzt gerade in so einem historischen Gebäude ist, wie mit dem Ballhaus, du hast dann da auch eine Lesung gemacht, das war ja überhaupt unschlagbar, dieser Abend. Man hat das emotional gar nicht richtig verarbeiten können, du wahrscheinlich noch weniger, aber ich natürlich auch als Freundin, die dir so nahe steht, das an diesem Ort dann auch zu hören, dann gibt das wie so eine Rückkopplung, ne? So, dass diese Geschichte an diesem Originalschauplatz dann nochmal auch platziert wird sozusagen und dieser Ort aber ja die ganzen anderen Geschichten 100 Jahre auch in sich vereint, ja, und alle Menschen, die da vielleicht auch schon mal jetzt vor uns getanzt haben und gelacht und geweint haben und irgendwelche Schicksale oder verliebt waren oder sich gestritten haben. Das wird ja sozusagen konserviert an so einem Ort, ist so mein Gefühl. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also das war das Allergrößte, genau. Ich habe aus dem Ballhausbuch eine Show gemacht, eine musikalische Leseshow. Und wir haben es tatsächlich geschafft, oder ich habe es echt geschafft, dass wir eben im Spiegelsaal Ende letzten Jahres diese musikalische Leseshow zum Ballhaus, dass wir damit aufgetreten sind mit Wolfgang Werner, mit dem wir beide befreundet sind, und
genau,
der Pianist, und
der unfassbar gut Klavier gespielt hat,
genau, aber auch mitgesprochen
am Flügel
hat,
und gesungen hat. Genau. Und also es war wirklich ein Gesamtkunstwerk sozusagen.
Und mitgelesen, also mitgesprochen sozusagen, und wirklich im Spiegelsaal. Und ich habe die Geschichte vom Ballhaus im Ballhaus erzählt und im Spiegelsaal, Spiegelsaal-Szene zum Beispiel, eine wichtige Liebesszene gelesen. Und das war unglaublich. Also da haben auch einige, irgendwie meine Schwester zum Beispiel, einige auch echt angefangen zu weinen, weil das wirklich, wie du sagst, diese Energie, dass wirklich ich lese und beschreibe den Spiegelsaal und von damals oder so und wie Lulu und David dort tanzen und ihren ersten Kuss und so weiter. Und wir sitzen da alle im Spiegelsaal,
ja,
und es war ja mit Kostümierung erwünscht. Da waren ganz viele in den
20er Jahre
Outfit.
Ja.
Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, wir sind 100 Jahre, wir sind zurück. Das
also
war
so
toll.
Kleidung macht ja auch unheimlich viel aus. Auch ihr selber habt euch auch mehrmals umgezogen, aber auch selber als, also generell ist ja auch das bei Karneval oder so, wenn man in einem Kostüm ist oder auch in einer Uniform ist, ist man ja sofort auch so ein bisschen wie in einem anderen Film. Also ich finde, das hat es wirklich nochmal festlicher auch gemacht, oder wir haben uns auch als Publikum sehr in diese Zeit versetzt gefühlt und natürlich in diesem Wahnsinnsraum. Jetzt Fun Fact am Rande. Wir haben da, glaube ich, noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber Steffi weiß das. Sehr lustige Geschichte. Steffi war wirklich unfassbar aufgeregt, eigentlich wochenlang, monatelang. Und an dem Tag selber haben wir auch uns davor schon getroffen und Stühle aufgebaut und so weiter und uns gesehen. Und sie war so aufgeregt. Also man konnte ihr eigentlich echt, hätte man Blut abnehmen wollen, wäre wahrscheinlich nichts gekommen. Sie war völlig erstarrt und hat dann auch gesagt so, ach, das kann passieren. Und ich dann so, es wird nichts passieren, was soll denn passieren? Nichts wird passieren, alles wird gut. Ne? Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer in den ersten 5 Sekunden der Begrüßung ein Glas zerdeppert hat auf dem Boden, die Co-Autorin. Ich bin da aus. Ich bin nicht dran getreten, sondern mir ist vor Zittern. Ich habe nämlich Filmaufnahmen gemacht und Wolfgang hatte so toll Klavier gespielt und ich habe gefilmt und fotografiert. Und dann kam Steffis Begrüßung und ich fing irgendwie so an zu zittern, dass mir das Handy aus der Hand fiel, in mein wirklich ranfalles, volles Oberkante, Unterkante war. Weinglas, was mir netterweise mein Mann vorher gebracht hatte, und das stand am Boden. Das fiel also da rein, paff, dieses Glas durch den ganzen Raum gefühlt. Ich tauchte ab in meinen 20er-Jahre-Kluft, bin ich abgetaucht, und Steffi sagte nur so von vorne, ist denn alles in Ordnung, ist alles gut, ne? Und ich dachte nur, ich darf jetzt auf keinen Fall auftauchen, wenn die jetzt weiß, dass ich das war, diese ersten 5 Sekunden kaputt gemacht hat, wo ich vorher gesagt habe, es kann nichts passieren, darf ich auf keinen Fall auftauchen. Ich blieb also dann unten, habe da meine Gläser zusammengeschart und es nahm dann echt noch so Formen an, es war wirklich so eine Seitengeschichte, die da dann lief, und dann irgendwann nach Tagen habe ich gesagt, übrigens, das war ich, die da gleich etwas fallen lassen. Es war wirklich so ein Klassiker, aber ansonsten war es ein ganz, ganz zauberhafter und wirklich so ein Magic Moment, ja, wie man sagt, ein
total,
ganz, ganz zauberhafter Tag und Abend.
Ja. Das war echt mein Traum, das war super schön, dass ihr da wart, dass alle da waren. Und das wirklich an diesem Ort, der Spiegelsaal hat ja auch sowas Morbides, da sind ja wirklich,
sehr,
die Spiegel sind noch zerrissen.
Da ist so Patina.
Genau, und irgendwie der Stuck ist zerbrochen, von der Kriegsbombe noch zerstört, und es ist, da steht ja das ganze Haus unter Denkmalschutz. Und das wirklich mit dieser Stimmung, diese Geschichte zu lesen, und du weißt es ja auch, manche vielleicht auch, und die Geschichte ist ja auch, also damit setze ich ja meine ersten großen Liebe auch ein Denkmal, der wirklich auch David heißt. Für mich war das alles sehr emotional.
Total,
also das war wunderschön.
Ja.
Und es war alles super stressig und anstrengend letztes Jahr. Aber ich bin so dankbar, das so geschrieben haben zu dürfen und das dann dort, also diese Veranstaltung einfach zu machen und im Ballhaus das so zu schaffen. Also Das war wirklich toll. Es sind ja viele auch angereist. Also ihr seid angereist und Familie
und, es war Freunde. Wirklich voll.
Und es war wirklich, wir hatten ausverkauftes Haus. Also Wahnsinn. Und ja, mit Berliner auch. Also die mich ja nicht kannten.
Ganz waren unterschiedliche ja Leute. Also toll. Hinter mir saßen auch zwei Frauen, die kamen aus Österreich.
Ja,
und
stimmt,
mit denen habe ich mich noch unterhalten. Ja, ja, genau. Ja. Und die mögen das Ballhaus so gerne und haben dann gesehen, auch da ist eine Veranstaltung und haben sich Tickets geholt. Also es waren auch wirklich einige Fremde. Und es war ja wirklich ein ganz, ganz zauberhafter Abend und eine Sternstunde so in diesem Schreibprozess, weil man ja wirklich auch viel so mit sich ist. Deswegen sind wir froh, dass wir heute auch mal rausgelassen wurden. Man ist ja doch sehr, es ist auch ein einsames Geschäft. Man ist sehr mit sich und muss sich auch mit sich und seinen Emotionen und Gedanken auseinandersetzen oder darf das auch. Und ja, das ist manchmal einfacher, manchmal schwerer und ja, manchmal hätte man es irgendwie... Ja, könnte man an dem Tag auch irgendwie draußen was machen und ist dann so ein bisschen, ja, in so der Klosteratmosphäre, ja, oder in Klausur sozusagen. Und ja, umso schöner, wenn man dann so Momente hat, ja, dass so man auch mal so mit anderen in Kontakt kommt oder auch mit den Leserinnen. Das finde ich auch unheimlich schön. Ja. Das schafft man ja auch jetzt zum Beispiel über Instagram und viele haben gestern schon geschrieben oder die Tage schon geschrieben und gratuliert und das ist wirklich für uns sehr bedeutsam. Das ist toll, dann mal in den Austausch zu gehen oder dass dann Leute schreiben, ach wie schön, es gibt eine neue Geschichte, es geht weiter mit den Duo-Büchern, wir haben das, die Sommerträume so gerne gelesen, ach toll, wieder Sylt und so. Und es ist schön, einfach auch mal in diese, in diesen Dialog zu gehen und in den Kontakt zu gehen.
Ja. Dass du spürst halt, wie das ankommt.
Ja, da ist jemand.
So, ne?
Ja, genau.
Und was ich auch gerade gedacht habe, das ist ja auch unser Credo, also auch mit dem Ballhaus zum Beispiel da zu lesen oder dass ich habe das vor Jahren und da war ich auch mit dir, also das erste Mal habe ich das Ballhaus mit dir besucht, du erinnerst dich,
ja,
wir waren noch bei Ullstein.
Ja.
Und als ich dann wusste, ich möchte das als Ort nehmen und ich würde mir so wünschen, da zu lesen, das war vor Jahren, kam das ja auf, als ich da recherchiert habe, da hätte ich mir im Leben nicht zu träumen gewagt, dass ich das schaffe, ne? Weil man hört, was das vielleicht irgendwie für Hürden sein könnten und alles. Und das ist wieder der Beweis, manchmal, man muss an seine Träume glauben. Weißt du, also man muss weitermachen.
Ja.
Man darf nicht gleich denken, das schaffe ich eh nicht oder es wird eh nichts oder so. Man muss es probieren, wenn man es unbedingt will, weiter. Man muss es probieren und manchmal klappt das auch.
Und wenn man es nicht probiert, klappt es ja sowieso nicht.
Ja, genau. Also ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann nach Jahren, dann war Besitzerwechsel, dann war Corona, hatte ich dann die Zusage von der neuen Geschäftsführerin oder Betriebsleiterin vom Ballhaus. Da bin ich raus, habe geheult.
Es war ja auch zum Teil gar nicht klar, ob das überhaupt weiter gemacht wird, ne? Ob das weiter geöffnet sein wird, ob die Veranstaltungen machen, ob man in diesen Spiegelsaal überhaupt rein kann, der, glaube ich, auch unter Denkmalschutz oder was weiß ich steht.
Das ganze Haus und der auch. Und es war auch geschlossen zwischendurch und die haben das restauriert.
Genau.
Keiner wusste, wann machen die auf. Dann war Besitzerwechsel. Also das war schon nicht so klar, was überhaupt aus dem Haus wird.
Ja, genau. Und jetzt hast du aber auch noch eine Ballhaus News mitgebracht,
eine
Neuigkeit.
Ja, das ist der absolute Knaller. Das ist die Neuigkeit des Jahres auch
sozusagen,
für mich.
Genau.
Und zwar habe ich erfahren, das Ballhaus wird ein Hörbuch.
Applaus. Da freue ich mich total. Alle Podcast-Hörer werden mich auch freuen. Ich freue mich auch total. Ja,
genau, und zwar bei Audible. Also es wird bei Audible rauskommen und voraussichtlich Erscheinungstermin dieses Jahr im Juni. Das darf ich schon verraten.
Superschön. Aber du weißt noch nicht, wer die Sprecherin sein wird.
Ich weiß
bin ich auch
weiter
so
leider noch nichts. Audible auch noch nicht. Die kümmern sich jetzt nach und nach drum. Und dann wird es, also es wird im Sommer, ist geplant, Juni ist geplant, aber es steht noch nicht so fest, wird ein Hörbuch. Ich freue mich mega. Ich liebe auch Hörbücher und das ist Wahnsinn.
Wenn ich dann beim nächsten Mal dich besuche in Gießen, dann auf der Autobahn, kann ich dann das Ballhaus hören im Sommer.
Ja, genau.
Sehr schön, ich freue mich auch total. Also wir halten euch auf dem Laufenden, wer also gerne hört und liest, schon mal ein Tipp für den Sommer. Wer da mit dem Sommerglück und mit allem durch ist, also ich finde das total schön. Und wer gerne Kürzeres liest, das Jahr hat ja angefangen bei mir mit einem Glücksbuch, das heißt, das Glück wartet gleich um die Ecke und das war jetzt mein Einzelprojekt, was ich angefangen habe. Und zwar ist es erschienen bei dem schönen Adeo Verlag und die haben das auch ganz schön gemacht. Wirklich, ich bin total happy darüber und richtig, das ist so ein Freudeprojekt geworden. Alle Projekte sind natürlich Freudeprojekte, aber ich sage immer, das ist mein Freudeprojekt, weil so viel Schönes da irgendwie mit verbunden ist für mich. Und auch das, was ich eben schon mal meinte, wenn die Leute im Hintergrund schreiben und sich melden. Und das ist ein Buch, was 75 kürzere Geschichten hat oder Episoden hat, Impulstexte über Orte. Wir haben jetzt eben auch gerade schon über Orte und über Settings und so gesprochen. Und hier geht es über Orte, an denen man auftanken kann oder wo man besonders Kraft tanken kann. Und das kann sein, sowohl bei der Küche, bei der besten Freundin in der Küche, so, oder auf einer Bank im Park oder im Museum oder bei der Lesung gibt es auch dabei oder am Schreibtisch. Das ist für uns ja so ein Glücksort für Steffi und mich. Oder ja, auf der Luftmatratze, und dann sind immer so ein bisschen Sidekick-Geschichten auch damit verbunden. Woher kommt denn überhaupt die Luftmatratze und woher kommt überhaupt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, bevor ich das da recherchiert habe in dem Zusammenhang, woher kommt der Begriff Airbnb? Das kommt nämlich tatsächlich von der Luftmatratze. Da hat eine in San Francisco in einer Küche auf einer Luftmatratze, also er, übernachtet und dann für, und Geld dafür bezahlt sozusagen. Also das ist dieses, wenn man bei Leuten übernachtet. Ja, auf der Luftmatratze. Daher kommt dieser Begriff mit der Airbnb. Also wusste ich auch nicht. So Nettigkeiten stehen da irgendwie auch mit drin. Und ich freue mich tatsächlich total. Also da ist auch wieder dieser Moment mit den Orten. Was geben uns die Orte? Was erzählen die für Geschichten? Und was können wir vielleicht daraus ziehen? Und die Idee ist natürlich, dass jeder selber seine eigenen Orte findet. Es gibt auch Platz hinten in dem Buch, wo man dann selber reinschreiben kann, was sind denn meine Orte und meine Erlebnisse und meine Erinnerungen und alles, was für mich so damit dranhängt. Und ich habe so eine Freude daran. Ich habe, die Steffi weiß das, ich habe das wirklich schon vor 2-3 Jahren schreiben wollen. Und dann, ja, irgendwie, wir hatten keinen Verlag dafür und die Agentin überlegte auch nochmal und dann, das steht auch hinten in der Danksagung, saßen wir in diesem besagten Café Süden draußen, vor 2 Jahren wahrscheinlich, und ich habe gesagt, du Petra, ich schreibe jetzt immer noch diese kurzen Episoden über die Orte, wenn du dazu irgendwie einen Gedanken hast, ich wollte es dir nur gesagt haben, dann sag irgendwie Bescheid. Und dann sagte sie, doch, da habe ich was, ich kenne da so einen guten Verlag, das ist Adeo, und ich kannte die auch, ich wusste, dass sie so hochwertige, wirklich wunderschöne Bücher machen. Dann habe ich gesagt, oh ja, lass uns da mal anfragen, und das hat direkt geklappt. Also es war so ein bisschen so zu der Geschichte Träume, wenn Träume wahr werden, dass manchmal braucht man auch so ein bisschen Geduld oder so einen längeren Atem. Das war wirklich dann, in dem Moment hat es gepasst. 2 Jahre vorher hat es irgendwie noch nicht gepasst und in dem Moment hat es gepasst. Und so baue ich natürlich auch darauf, dass es jetzt vielleicht auch passt für die Menschen, die es brauchen können oder denen es irgendwie gut tun, dass die es auch finden. Das hoffen wir halt eigentlich bei allen Büchern, dass die, die es jetzt gerade brauchen können, dass es zu denen findet sozusagen auf irgendwelchen Umwegen. Oder vielleicht kriegen die es auch geschenkt oder jemand verschenkt es oder wird ausgeliehen oder es ist ein Tipp, den man im Internet sieht. Also irgendwie finden die Bücher und die Geschichten so ihre Wege. Und das freut mich so, dass im Hintergrund wirklich dann fremde Menschen so schöne Rezensionen schreiben. Das ist, da freuen wir uns jetzt auch schon drauf bei dem Sommerglück. Das ist so aufregend, wenn dann Menschen, die wir gar nicht, also wenn Menschen, die wir kennen, was Schönes schreiben, freuen wir uns natürlich genauso. Aber wenn plötzlich jemand, der das nicht aus Freundschaft tut oder aus Verbundenheit oder uns wirklich nicht persönlich kennt, plötzlich schreibt, dass dieses Buch ihm so viel bedeutet. Oder mir hinterlassen Leute Sprachnachrichten auf Instagram zu dem Glück um die Ecke, dass sie immer jeden Tag jetzt nur eine Geschichte lesen, damit sie mehr davon haben. Oder eine Frau schrieb mir, es gibt eine Geschichte, die heißt In der Morgensonne. Die haben wir hier auch gerade, die Morgensonne. Dass sie dann schrieb, immer wenn mir morgens die Sonne auf den Schreibtisch leuchtet, muss ich an sie denken. Ich kenne die Frau gar nicht. Ich finde das wunderbar, ja. Das ist, stellt so eine Verbundenheit auf einmal her, die wir ja nur so fiktiv haben, ne? Weil wir schreiben für Menschen, die wir jetzt gar nicht so konkret kennen, ja? Und die uns ja auch nicht. Und das finde ich, wenn das dann auf einmal so eine Form annimmt, dass so eine Verbindung wirklich greifbar ist oder lesbar, hörbar, wie auch immer, dann erfüllt mich das wirklich total mit Freude. Und wir haben ja auch das Gute, dass wir füreinander schreiben. Ja. Ne? Das ist wirklich ein Trick, also für Leute, die im Hintergrund schreiben oder schreiben wollen oder schon mal überlegt haben, zu zweit zu schreiben. Das ist wirklich das Tolle daran, finde ich, dass ich ja, wenn es keiner liest, dann hat es wenigstens in Anführungszeichen die Steffi gelesen, dann habe ich es für dich geschrieben. Geht dir das auch so?
Das sagen wir immer, das ist so lustig, ne? Weil ja. Genau, es ist ja schön, was du
es
meinst.
Es ist nie umsonst.
Mit den Rezensionen oder wenn man merkt, ein Buch funktioniert, also dass das eigene Buch verstanden wird, das ist wirklich wunderschön, dass das so, dass das ankommt, verstanden wird, so, das macht sehr glücklich. Und genau, und das Schöne ist bei uns, dass, ja, es ist wirklich nie umsonst. Irgendwie einer wartet immer drauf.
So, genau, dass es weitergeht.
Oder, ja, aber auch, ne, oder, also das ist wirklich schön. Und das ist ja immer noch bei uns, auch wenn wir natürlich jetzt beim vierten Roman mehr Routine hatten, finde ich, ist es trotzdem, oder ich hab letztens im Interview gesagt, nicht mehr so ein Geschiss machen, ne, wie am Anfang, so
ja,
15.000 Mal drüber oder so, ne, es ist ja, viel mehr Routine.
Es geht schneller weiter auch.
Und wir sind, genau, wir sind da schon professioneller, das ist ja auch ein Handwerk, das Schreiben, aber es ist trotzdem immer noch eine Überraschung, was schreibt
jetzt die andere. Ich freue mich immer, wenn was von dir kommt.
Ja, ja, und genau. Wir wissen nicht, wie geht's weiter, was, das ist irgendwie echt spannend auch. Also mir macht es total Spaß.
Also ich habe es beim Lesen und beim Schreiben. Beim Schreiben denke ich auch, oh, wenn mir dann sowas Gutes einfällt oder wie
was
jetzt mit dem
denken,
Kohl, oder so. Genau, ja, oder wie mit, den, genau. Mit dem Gemüsestand, hast du ja bestimmt gedacht, ah, das wird dir gefallen.
Ja.
Oder dann mit den Freundschaftsbändchen, ne? Dann verraten wir das vorher nicht und dann kommt die Szene, dann so, oh, wie schön, da sind ja die Freundschaftsbändchen. Und da freuen wir uns wirklich dann, also für mich ist es dann wirklich eine Überraschung und das haben wir uns erhalten von diesem allerersten E-Mail-Roman, wo es dann wirklich immer zack, zack, zack so hin und her ging. Und da haben wir ja rein improvisiert. Inzwischen blotten wir und sprechen die Handlung durch und haben schon irgendwie Sachen, die wir so vorher wissen ungefähr, wie es wird. Aber dann im Detail weiß man selber manchmal irgendwie kurz vorher nicht, gib es zu, was da passiert. Genau. Oder wir lassen uns da ja auch reinfallen in so eine Szene oder in eine Liebesszene. Und dann denke ich so, ach ja, das ist aber jetzt gut, das ist irgendwie, da wird so überrascht sein, ja. Und dann habe ich selber so eine kindliche Freude, wie wenn man ein Geschenk macht und denkt, jetzt packt die das gleich aus, dann kommt der Clown aus der Kiste raus, ja. Und das, dann wartet man immer schon so, hat sich noch gar nicht gemeldet, hat es noch nicht gelesen, ja. Also das ist, glaube ich, wirklich von uns so ein Trick, wie wir dieses einsame Geschäft auch so ein bisschen umgehen, sozusagen. Ja.
Ich muss gerade so lachen, Usch, war es die eine Szene, die Liebesszene im Schrankkorb, wo ich sofort angerufen habe, weil die Usch tatsächlich, da habe ich rote
da
Ohren
ist was
bekommen.
Los.
Das erzähle ich, da habe ich rote Ohren bekommen. Also wir
entwickeln. Du hast doch alles rausgekürzt.
Es war sehr hot. Also wir können auch Spice Factor, haben wir gehört. Wir haben gehört, das heißt jetzt Spice Factor können wir auch.
Können wir auch, aber es wurde ganz viel nicht von der Lektorin, sondern von meiner internen Zensur wurde das rausgestrichen. Ich werde vielleicht doch bei den Lesungen die Urfassung mitnehmen und dann schiebe ich dich so zur Seite und dann lese ich das andere.
Ja, das war nämlich auch so eine Szene, da habe ich das bekommen, die Usch hat überhaupt nichts gesagt. Ich lese so und denke, das hat sie jetzt nicht geschrieben. Lese weiter, das hat sie jetzt nicht geschrieben. Und Bert kriegt wirklich rote Ohren und hab's zum Hörer gegriffen. Und das ist, was Usch erzählt, das ist so, du hast zum Hörer gegriffen und sagst, Baby, was hast du da geschrieben? Ich bin hier, ich kriege Herzkasper. Wow, es ist sowas, das war sehr lustig. Und dann lachen wir Tränen und das ist wirklich so witzig
auch.
Das ist
auch, so lustig, ne? Ja, genau.
Klar, sagen viele.
Wir sind die Lachkur.
Ja, aber es ist einfach lustig, es macht uns viel Freude mit allem. Ja, klar, es ist auch
irgendwie, viel Arbeit,
absprechen, aber es ist Arbeit, ne? Viele sagen, um Gottes Willen, das könnte ich nicht, du musst ja immer Rücksicht nehmen auf jemand anders, aber wir haben echt einen Riesenspaß und das zieht uns irgendwie immer durch.
genau. Also jetzt haben wir genug angeteasert, es ist immer noch viel Spice drin und viel Freundschaft und viel Lustiges und ja, jetzt sind wir eigentlich schon, haben wir alles gesagt zu unseren Büchern, was wir sagen wollten. Hast du noch eine Frage? Wolltest du noch was sagen? Habe ich was übersehen?
Ich weiß nicht, wir
dann
haben ja noch zwei Bücher, die wir ankündigen könnten.
Dann geht's raus damit.
Wir können noch jetzt weitermachen, genau.
Unsere eigenen, dass dieses Jahr noch zwei kommen, das machen wir dann wahrscheinlich in der Sommerfolge. Ich habe tatsächlich, also wir schreiben beide weiter und haben beide wahrscheinlich im Herbst noch zwei Veröffentlichungen, die aber noch nicht in der Vorschau sind. Deswegen dürfen wir da noch nicht so richtig drüber reden, aber jetzt im Frühjahr kommen die in den Vorschauen. Also das sind Einzeltitel und die sind auch schön und die haben auch mit Glück zu tun drinnen und draußen. Also könnt ihr gespannt sein. Jetzt habt ihr erstmal Lesestoff und wir haben auch noch Fremden. Hier klingelt es laufend. Hört ihr das eigentlich? Vielleicht hört ihr es gar nicht. Das müssen wir jetzt mal
die Post
übergehen. Die Post, genau, ist nicht für uns. Und aber inzwischen ist ja genug Lesestoff und wir stellen auch noch andere Sachen vor. Und ich habe auch noch einen Bücherfeiern-Live-Abend im Juni. Da kann ich auf jeden Fall die neuen Sachen auch schon mit ankündigen. Hänge ich euch auch in den Shownotes dran. So, jetzt fangen wir, glaube ich, mal an mit den fremden Büchern, die wir euch mitgebracht haben. Wir haben gesagt, da wir wirklich vorhatten, mal mehr jetzt über uns und über das Schreiben zu erzählen und hier so einen Küchenschnack mit euch zu machen. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht oder macht euch immer noch Spaß. Haben wir gesagt, wir machen 3 Bücher. Also das Geliehene haben wir diesmal rausgenommen. Wir haben Alt, Neu und Blau dabei. Mein Gott, was wird denn da angeliefert bei euch?
Das ist die Müllabfuhr. Ich muss genau, falls es jemand hört in Frankfurt, die Postboten, die müssen, also Postbote und Müllabfuhr müssen klingeln in diesen alten Häusern. Ja, wenn es rumpelt.
Ah, das sind die Mülltonnen, die dann von hinten rausholen. Ja, genau. Ah, okay. Ich dachte eben, das Haus fällt zusammen. Aber das Haus passt auch wieder, das passt alles. Aber ich glaube, du legst los. Wir fangen an mit dem Alten, okay, was wir vorstellen.
Ich war jetzt im Januar, das war super schön, war ich auf Gran Canaria im Urlaub am Meer und habe tatsächlich so einen riesen Schinken mitgehabt und den möchte ich gerne vorstellen als altes Buch, und zwar Die geheime Geschichte von Donna Tartt, eine amerikanische Schriftstellerin.
Ist das nicht die Distelfink-Frau?
Genau, du kennst sie nämlich vom Distelfink, da hat sie den Pulitzer-Preis für bekommen.
Wahnsinn.
Und Die geheime Geschichte, sind 800 Seiten, ist ihr Debüt. Und tatsächlich hat mir das Buch meine Tochter empfohlen. Das fand ich witzig. Die hat es auf Englisch gelesen.
Das war auch
gelesen.
Schön. Ja, nein, wirklich. Das ist ein dickes Ding.
Ja, die liest nur auf Englisch. Habe ich nie gemacht, obwohl ich Englisch Leistung hatte. Also wirklich. Und hat so begeistert von diesem Buch erzählt, dass ich war so neugierig. Da habe ich es mir gekauft. Aber auf Deutsch, ist bei Goldmann erschienen als Taschenbuch. In der 7. Auflage 2017. Original ist von 92. Übersetzt von Rainer Schmidt. 13 Euro. Und ja, ist Bestseller. Ist ein Bestseller geworden, in 24 Sprachen übersetzt und es ist ihr erster Roman. Also ich war begeistert. Genre ist, ja, man sagt Psychologie-Fiktion oder so habe ich gefunden. Oder es ist ein Psychothriller oder Thriller.
Ja. Und, also Spannung auf jeden Fall.
Es ist Spannung, aber auch wirklich Psychothriller. Ja. Also Psychologie-Fiktion stimmt schon irgendwie. Es ist eine ganz tolle Mischung. Also ich liebe ja auch so düstere Thriller und Psychothriller. Und also mich hat dieses Buch so in den Bann gezogen. Ich habe das in einem Rutsch weg. Wirklich wahr. Und es handelt von 5 College-Studenten, die Altgriechisch studieren an so einem alten amerikanischen Nobel-College. Und wo auch nur, ne, es sind nur 5, 6, die bei diesem ganz besonderen Professor, die das machen dürfen, Altgriechisch, also da kommt auch nicht jeder rein und so. Und die begehen einen Mord. Und die Tat bleibt aber unentdeckt. Der Mord geschieht auch unter einem Rausch. Also die sind auch immer so am Trinken und alles Mögliche. Mhm. Ne? Also die sind so ganz speziell, unheimlich gebildet, auch intellektuell, aber irgendwie auch crazy oder irgendwie, die wollen so die Tiefe des Lebens, ne, die wollen sich so steigern irgendwie in Exzessen und so weiter. Die machen dann auch so Experimente. Ja, also die Tat bleibt unentdeckt und das wahre Grauen dieser verschworenen Gemeinschaft, das kommt aber erst nach dieser Tat, weil das natürlich was mit diesen Studenten macht, also mit diesen 5 Freunden. Weil unter der Oberfläche, dass sie so unbesonders intelligent, ne, besonders exklusiv da irgendwie sind und einige sind auch sehr reich, unter der Oberfläche kommt dann nämlich, also dieser unerschütterlichen Gemeinschaft, kommen dann nämlich noch mehr Geheimnisse zutage. Und das ist eigentlich die geheime Geschichte. Also das ist das Interessante, dass es dann irgendwas, nicht nur irgendwann dieser unentdeckte Mord rauskommt, sondern die größere Spannung lauert dahinter, was dann bei jedem dieser 5 so rauskommt an Geheimnissen, an Abgründen, an Dämonen und auch Beziehungsgeflechten. Und das ist sowas von großartig und spannend erzählt. Also ich bin ein totaler Fan jetzt von Donna Tartt geworden. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also man wird so in diesen dunklen, mörderischen Sog dieser Gemeinschaft gezogen. Und es ist aber einfach auch total unterhaltsam erzählt. In dieser so eine typische amerikanische College-Atmosphäre.
Das klingt aber wirklich toll. Ja. Das ist ja auch sehr beliebt, diese College-Atmosphäre, ne? Settings. Ja.
Total. Schön. Und es wird erzählt, die Hauptfigur ist Richard. Der kommt aus einfachen Verhältnissen aus Kalifornien, also passt auch da gar nicht so rein in dieses Noble. Und der kommt nämlich, das ist ein Ich-Erzähler und deswegen fühlt man sich selber, als wäre man so, als ich, er kommt so von ist außen
dabei. Ja.
Weißt du, auch in diese Gemeinschaft so. Erst beschreibt er so, oh, die sieht man dann und der eine, der Anführer, ist auch immer so in schwarzen Klamotten und raucht immer so ganz cool. Und ne, man denkt so, ah, mit dem will ich auch befreundet sein. Ja. Und das ist so großartig gemacht. Weil dieser Ich-Erzähler, man denkt, ja, das bin ich auch, ne, komm auch irgendwie dahin und will mit denen auch befreundet sein. Und er kommt dann immer mehr da rein, er wechselt dann seinen Studiengang, wird dort aufgenommen, ist erst nicht so richtig drin in der Gruppe, kommt aber dann mit rein und wird dann in diese Geheimnisse mit verwickelt, bis er irgendwann ja wirklich mit reingezogen wird und auch Mittäter wird, aber auch diese anderen Geheimnisse herausbekommt. Großartig erzählt.
Sehr schön, toller Tipp. Aus welchem Jahr ist das denn?
Das Original 92 und ich habe jetzt die 7. Auflage bei Goldman 2017.
Wahnsinn.
Und wirklich, also 800 Seiten, 13 Euro.
Sehr schön. Also für Leute, die gerne auch so Spannung lesen und schmökern, ne? Auch nicht so dünne Bücher und so reinfallen in eine Geschichte, ist das doch ein toller Tipp.
Und ganz toll erzählt. Also sie beschreibt da diese Landschaft und die Dialoge und diese Figuren, die sie entdeckt, also die sie erfunden hat, also auch die Abgründe, so diese menschlichen Abgründe und Sehnsüchte und Geheimnisse, Melancholie, Sehnsucht, auch Sehnsucht nach Rausch. Also das ist, einfach wirklich
toll.
Wundervoll erzählt. Also eine tolle Frau auch, Donna Tartt.
Spricht ja auch für ein Buch, wenn das so lange immer wieder neu aufgelegt wird. Ne?
Stimmt. Ja. Und in 24 Sprachen übersetzt, habe ich mir gedacht.
Oh, so neue Träume, Übersetzungen. Ja, genau. Wir träumen auch von. Gut, 18 Sprachen ist auch schön. Wie viele Sprachen gibt es denn eigentlich? Ja,
genau. Wir brauchen die 24 nicht.
Wir nehmen auch 18. Ja, genau. Ja, ich habe auch einen Goldman-Titel dabei. Das ist aber wirklich Zufall, haben wir jetzt nicht abgesprochen. Goldman ist ja wirklich auch unser Verlag. Aber das ist auch ein Titel, der uns sehr verbindet und den ich unheimlich gerne mag und bisher noch nicht im Podcast vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber jetzt habe ich ihn mitgebracht und der heißt Gut gegen Nordwind. Also für alle Leute, die den noch nicht gelesen haben, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es die überhaupt noch gibt auf der Welt, weil das war ein super, super, super Bestseller von Daniel Klattauer. Und der hat 288 Seiten, kostet 10 Euro, Goldman Taschenbuch, ist von 2008, also auch schon ein bisschen länger her. Und ich weiß noch ganz, ganz genau, wie das bei mir war. Das war eine Empfehlung von einem Kollegen aus meiner PR-Agentur, wo ich damals gearbeitet habe, von Thorsten. Und der hat gesagt, du musst das unbedingt lesen. Er hat es irgendwie im Radio, ich glaube damals im WDR gehört, er ist so Radiohörer bis heute. Du musst das unbedingt lesen. Sogar mein Mann, sein Mann, der nicht liest, hätte das gelesen. Oder damals noch Freund, hätte das gelesen. Und er hätte es schon 1000 Leuten irgendwie empfohlen. Und du musst es lesen. Und ich habe mir das wirklich geholt und habe morgens in der Küche angefangen, an einem Samstagmorgen, und bin einfach nicht mehr von diesem Stuhl weggegangen. Ich weiß, ich blieb einfach sitzen und habe gelesen, bis ich das fertig gelesen hatte. Und ich glaube, so ging es vielen. Das ist ein E-Mail-Roman, ein Mann-Frau-E-Mail-Roman, und das war damals was sehr Besonderes, 2008, wie gesagt. Später gab es dann mehrere, unter anderem haben wir ja auch einen geschrieben, aber ein Frau-Frau-E-Mail-Roman. Das ist also jetzt hier eine Geschichte von zwei Fremden, die sich plötzlich mailen, weil ganz witziger Kuh, eine Frau möchte eigentlich nur ein Zeitschriftenabo, kann man sich gut vorstellen, abbestellen bei einer Zeitschrift, die heißt Like, also L-I-K-E. Und der Mann, der das bekommt, der heißt Like, also mit I in der Mitte, ne? Mit E-I in der Mitte. Und sie irgendwie vertippt die sich immer und der bekommt immer diese Abmeldung von der Frauenzeitschrift und irgendwann geht ihm das auf den Keks und der antwortet und der schreibt dann, also liebe Frau sowieso, Sie haben jetzt schon mehrmals diese Zeitschrift bei mir abbestellt, aber ich bin der und der und ich bin nicht die Zeitschrift, die Sie eigentlich erreichen möchten. Und daraus entspinnt sich dann ein erst loser Kontakt und dann ein sehr inniger E-Mail-Verkehr von zwei Menschen, die aufeinander warten, dass von dem anderen jetzt eine E-Mail kommt. Und was daran wirklich so elegant ist, dass man gar nicht so viel erfährt. Nach und nach erfährt man so ein bisschen was über den ihr Leben drumherum, aber man erfährt ganz viel Innenleben, was sie so umtreibt, wie sie die Welt sehen, was ihnen wichtig ist. Sie haben auch beide einen echt würzigen Humor und gehen so ironisch mit dem um, was von dem anderen kommt, und lernen sich so kennen über diese E-Mail. Und das kann man sich sehr gut vorstellen. Da gab es, ich glaube 2008 gab es auch noch gar nicht diese ganzen Tinder und wie die Plattformen alle heißen, ja, Parship und so. Da schreibt man sich ja auch sehr viel und kennt sich nicht. Aber da, als Glattauer diesen Roman geschrieben hat, war das relativ ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, und ist ja auch nur diesem Zufall, basiert auf diesem Zufall, dass sie wohin geschrieben hat, wo sie, und dann wo rauskam, wo sie gar nicht hin wollte. Und das kann man sich, glaube ich, doch sehr vorstellen, vielleicht heute sogar noch mehr, dass sich auf einmal fremde Menschen schreiben und so nah sind, so innig nah sind. Und das, man kann einfach nicht aufhören zu lesen, und ich würde auch heute immer noch das sagen, was damals mein Kollege Thorsten sagte, das ist auch ein Buch für Menschen, die nicht viel lesen oder schon lange nichts gelesen haben, auch wenn die E-Mails jetzt so ein bisschen im Hintergrund sind, rein technisch, inzwischen kann man das aber immer noch wahnsinnig gut lesen, und das war auch eine witzige Entwicklung, weil die Leserinnen, ich darf jetzt von der Handlung nicht zu viel verraten, also ein bisschen läuft es halt darauf hinaus, dass diese zwei Menschen sich unbedingt treffen möchten. Dass die jetzt so viel sich, irgendwann läuft sich das auch so ein bisschen leer, was man sich schreiben kann, und dann geht es irgendwie, ne, aufs Ganze, jetzt wollen die sich irgendwie sehen und kennenlernen und vielleicht finden sich ja dann blöd oder sie gefallen sich nicht oder es prickelt dann doch nicht oder wie auch immer. Das ist alles so ein bisschen ganz zart beschrieben, und ja, ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, aber es war auf jeden Fall so, dass ein sehr großer Druck der Leserschaft dazu geführt hat, dass es eine Fortsetzung gab von dieser Liebesgeschichte, von dieser Kennenlerngeschichte, von dieser Mann-Frau-Geschichte, und der heißt Alle sieben Wellen und ist auch sehr lesenswert. Also den habe ich dann natürlich auch wieder verschlungen, aber nicht so, wie ich den allerersten verschlungen habe, wirklich atemlos. Das ist auch ein Buch, was man sicher sehr gut lesen kann, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil die beiden sich auch schreiben, wenn sie nachts nicht schlafen können, oder dann heimlich nochmal an den Computer gehen oder sich dann doch irgendwie nochmal eine Nachricht senden. Und ich finde auch den Titel so wunderbar, weil sie irgendwann ihm schreibt, inzwischen gibt es das übrigens auch als Theaterstück, es ist verfilmt, kommt natürlich alles nicht ran an diesen Moment, den ich hatte an dem Samstagmorgen in der Küche, wo ich einfach nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Natürlich habe ich mir dann auch den Film angeguckt und so weiter, ist auch alles nett mit Nora Tschirner und einem sehr netten Leo Leike in der Hauptrolle. Aber ich, an diesen Lesemoment kommt wirklich für mich nichts ran, und eine der schönsten Episoden ist, wo sie dann ihm schreibt, er sei so gut gegen Nordwind. Wenn man nachts irgendwie da liegt und hat das Fenster auf im Bett und dann ist es so kalt und es zieht irgendwie und ja, dann helfen nicht viele Dinge. Also dieses Buch ist ein Buch, was auf jeden Fall hilft gegen Nordwind und auch alle anderen Winde. Wer es wirklich noch nicht gelesen hat oder auch schon lange nicht gelesen hat, ich habe es nämlich dann wieder in die Hand genommen und ich war sofort wieder in diesem Sog. Man fängt das an und sofort will man und denkt, ach, wie war das jetzt nochmal und was ist dann passiert? Man ist sofort wieder drin und man kann einfach nicht aufhören zu lesen. Es ist verrückt.
Ja. Also ich liebe es auch, hast du schön gesagt. Vor allen Dingen, ich finde es auch unglaublich schlagfertig.
Total, so witzig
also
auch.
Ja, unglaublich schlagfertig und romantisch und tief. Also du denkst wirklich, boah, das ist ja was für ein Dialog.
Überhaupt genial. Ein toller Autor.
Wirklich genial.
Also wer das noch nicht gelesen hat, lesen, verschenken. Das ist auch wahrscheinlich auch jetzt in der 100. Goldmann-Auflage schon am Laufen. Aber das ist wirklich, ich halte das für so zeitlos, auch dieser Dialog zwischen zwei Menschen, die sich da begegnen in diesem besonderen Raum. Also diese E-Mail eröffnet ja eigentlich eine Möglichkeit des Kontakts, einen besonderen Raum. Und da entsteht so viel, also das wirklich, ich kann nur mit Liebe über diesen Roman reden. Und Daniel Glattauer ist sowieso ein toller Autor. Ja, jetzt hast du was Neues mitgebracht.
Stimmt. Ja, ja, witzigerweise, glaube ich, haben wir vorhin festgestellt, habe ich auch vor 2 Jahren, als ich bei dir war, auch Ildiko von Kürti
vorgestellt. Natürlich hat Ildiko von Kürti dabei.
Die wird jetzt lachen. Die hat,
Steffi liebt Ildiko von Kürti.
Ich liebe Ildiko von Kürti. Ich grüße dich. Die hört es jetzt nicht, aber ich werde sie verlinken.
Dann
schreibt sie mir vielleicht wieder. Also tatsächlich passt es jetzt auch wieder. Und zwar habe ich den neuen Roman von Ildiko von Kürti, Eine halbe Ewigkeit, der auch jetzt erschienen ist im Januar 24 im Rowohlt Verlag. Also wunderlich ist es ja, dieser schöne, wie sagt man, Unterverlag. 316 Seiten, Hardcover, 23 Euro. Und das Besondere ist, das ist die Fortsetzung ihres Debüts. Also wir sind wieder am Punkt von Debüts
fest.
Und zwar ist das, ihr kennt ihn, vor 25 Jahren ist ja Mondscheintarif erschienen. Wir haben es alle, also ich glaube, viele von euch oder wir haben es verschlungen. Mondscheintarif habe ich geliebt, auch verfilmt.
Gab es auch als Film, war ich auch im Kino, ja.
Genau. Von 99 und sie hat sich gefragt, das fand ich, die Idee fand ich total schön, was macht denn eigentlich Cora hübsch? Also die Hauptfigur aus Mondscheintarif nach 25 Jahren und hat sich gefragt, was ist denn eigentlich aus ihr geworden, aus ihren Träumen, aus ihren Plänen? Aus ihren Lieben und hat tatsächlich 25 Jahre später eine Fortsetzung geschrieben.
Und witzig, das Mega. Ist ja das, was wir eben angesprochen hatten von den Figuren, dass die ja weiterleben.
Ja, ne? Genau.
Die werden ja älter, die ist jetzt auch älter geworden, ja. Nämlich an Cora Hübsch. Ja.
Genau.
Und viele Leserinnen kennen die aber dann von vor, wann war das? 20 Jahre?
99, 25 ja. Jahre.
Ne? Kennen die von damals noch, aber die ist ja jetzt nicht stehen geblieben und sie schreibt jetzt, wie lebt Cora Hübsch ein Jahr später sozusagen, ja. Sondern die ist jetzt auch älter geworden und hat andere mal lesen, ne?
Was, genau hat, was schreibt ihr denn um? Du, ich glaube, sie hat, glaube ich, letztens habe ich sie in einem Interview gesehen, im Fernsehen, Ildiko von Kürti, und da hat sie das auch so ähnlich erzählt wie wir. Also, dass sie zu all ihren Figuren ja auch noch eine Verbindung hat und mit denen selber auch noch irgendwie befreundet ist und dass sie wirklich so gefragt hat, ach, die Cora, was macht die denn so? Hm. Also, toll. Ja, also, Cora Hübsch ist auch mittlerweile Mitte 50 und hat eine marode, alteingesessene Ehe. Ihre drei Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Der jüngste Sohn ist jetzt auch gerade nach England gegangen, hat sie verabschiedet, heulend, und sie ist mitten in den Wechseljahren. Also einige haben es vielleicht mitbekommen, Ildiko von Kürti ist ja jetzt auch eine Fürsprecherin für die Wechseljahre, engagiert sich sehr. Und das ist auch Thema. Und also zu viel Alltag, zu wenig Abenteuer ist im Leben von Cora Hübsch. Und daraus entspinnt sich mit einem Geheimnis, was sie damals hatte. Also da knüpft sie dann mit an Mondscheintarif an. Entspinnt sich quasi alles Mögliche neu. Und sie findet auch ihr altes Tagebuch. Also eigentlich will sie es wegschmeißen, aber es kommt irgendwie immer wieder zu ihr zurück. Das ist ganz goldig. Und sie liest also auch, und das kommt auch drin vor, Ausschnitte immer wieder aus ihrem alten Tagebuch, also aus Mondscheintarif, und fragt sich dann selber, wie konnte ich eigentlich, das ist ja witzig, war ich so, war ich das? Oder ach ja, da bin ich immer noch so. Oder auch, ach ja, da habe ich mich doch irgendwie verändert. Also das ist ganz spannend, ist auch viel Melancholie wieder drin, über die Zeit, die vergeht. Ja, und Cora Hübsch bringt Ildiko, das finde ich spannend, in Verbindung mit Figuren aus ihrem Vorgängerroman, Es wird Zeit. Also die bringt sie zusammen, die freundet sich mit denen an. Und so tauchen also so alte Figuren auf, die man liebgewonnen hat aus dem Vorgängerroman. Und mit denen verbindet sich Cora Hübsch und es entspinnt sich eine neue Gemeinschaft, eine neue Geschichte. Und wie wir Ildiko kennen, ist es halt einfach super schön. Also es geht auch um ihre Liebe, um ihre große Liebe in Mondscheintarif, wo wir nicht wussten, wie geht's weiter. Die trifft sie wieder. Ich will nicht erzählen, wie es ausgeht, aber das ist spannend. Diese Frage, will ich nochmal neu anfangen? Was ist mit meiner Ehe? Und wo stehe ich? Also es geht viel darum, sich neu zu erfinden mit Mitte 50. Mhm. Und ich finde es, und wie sie so ist, ne? Also Ildiko, du weißt, ich liebe sie, weil sie ist für mich auch Vorbild, weil in ihren Büchern man weint, man muss immer weinen. Sie erzählt so wunderschön und melancholisch und echt, man muss immer weinen, man muss immer lachen.
Ja.
Es wird viel gesungen, es wird viel getanzt, es wird viel über das Leben philosophiert und sie ist so echt.
So sind übrigens auch die Lesungen, da wird auch viel gesungen und getanzt. Ja. Sie ist ja Rheinländerin, die zwar in Hamburg lebt schon viele, viele Jahre, aber das Rheinische kommt bei ihr immer durch.
Ja. Genau, auch das Hörbuch, ich habe beides, ich lese bei ihr immer beides.
Schön.
Und im Hörbuch ist sie permanent am Singen.
ein schöner Tipp.
Genau. Ich muss auch dazu sagen, weißt du auch, es gibt auch ein paar Kritikpunkte oder so, das kann man ja auch irgendwie sagen. Also ich liebe dieses Buch und alle, die sie lieben, werden es auch verschlingen. Aber mir ging so ein bisschen auf den Keks dieses Helikoptermutter-mäßige zwischendurch. Also ne, dieses, das ist schon irgendwie extrem, dass man so denkt, wenn man Kinder hat, okay, interessant. Also wenn man halt vorher sehr fixiert ist auf die Kinder und die sind dann aus dem Haus, entsteht natürlich auch eine größere Leere vielleicht als bei Frauen, die vorher auch schon eher beruflich oder ja, mit Hobbys oder anderen Leidenschaften ihr Leben mehr gefüllt haben und nicht so viel ihr Glück projiziert und abhängig gemacht haben auf die Kinder. Das ist interessant, das hat mich so ein bisschen gestört. Und ab und zu war es mir so ein Tick zu viel mit dem Wechseljahrsthema,
ja,
dass ich so dachte, okay, es wird so ein bisschen überstrapaziert. Und das andere, was man in Frage stellen kann, ist das realistisch, dass sie mit diesen Figuren aus dem Vorgängerroman plötzlich, alle sind sofort eng befreundet, ne, und alle sind so total eng und sie wird da jetzt auch immer eingeladen, ist voll integriert in dieser Freundesgruppe.
Das ist natürlich auch so ein Schriftstellerinnenwunsch vielleicht, genau, die fiktiven Welten zu vereinen.
Sie kann ja auch schreiben, sich leisten, worauf sie Lust hat und was sie schön findet, und es ist auch wunderschön erzählt, aber ja, das ist so, man fragt sich manchmal, okay,
ist vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem ein Buch, was du voller Liebe empfiehlst. Ja, toll.
Ja, genau.
Finde ich schön. Ja, ich habe eins mitgebracht, was wirklich mit dem Schreiben auch zu tun hat. Also ich stelle immer wieder fest, dass dieser Podcast auch so eine Schatzkiste ist, auch für mich persönlich, dass wir manchmal über Dinge sprechen, die dann wieder aufpoppen an manchen Stellen. Und das ist ein Buch von Leila Slimani, Der Duft der Blumen bei Nacht, könnte ich mich schon reinlegen in diesen Titel, erschienen bei BTB. 12 € Taschenbuch aus dem Französischen von Amélie Thomas. Und das ist ein Buch, da passiert eigentlich gar nicht so viel. Das ist so ein Gedankenkonstrukt, ein Gedankenbuch. Und zwar steht wohl dahinter, dass die Lektorin von Leila Slimani gesagt hat, lass dich doch mal einschließen, eine Nacht im Museum. Ich sage ja immer, ich würde mal gerne eine Nacht im Buchladen verbringen. Also sie war eine Nacht in einem Museum in Venedig, wohl auch ein sehr bekanntes Museum, was immer schon dafür stand, dass Orient und Okzident sich da treffen und vereinen. Und das ist bei ihr auch der Fall, denn sie hat marokkanische Wurzeln, französische Autorin, sehr bekannte französische Autorin mit marokkanischen Wurzeln. Und in dieser Nacht im Museum denkt sie nach über das, also das war so ein bisschen die Aufgabe, alles, was ihr einfällt, schreibe es auf sozusagen. Sie denkt sie nach über das Schreiben, über ihre Familiengeschichte, über ihre Kindheit in Marokko, über diesen Konflikt der Migranten in Frankreich, über wirklich, will jetzt keine Details erzählen aus der Familiengeschichte, was da alles passiert ist, über das Schreiben, über das Leben, also das ist so eine philosophische Nachtlektüre sozusagen. Und es ist ein Wunder, also schön wie der Titel, ne? Ich sag's nochmal, Der Duft der Blumen bei Nacht, so schön ist es auch, das zu lesen. Und es fängt an mit was, was wir total gut kennen. Deswegen möchte ich das gerne mal vorlesen. Paris, Dezember 2018. Oberste Regel, wenn man einen Roman schreiben möchte, ist Nein zu sagen. Nein, ich komme nicht mit auf ein Glas. Nein, ich kann nicht meinen kranken Neffen hüten. Nein, ich habe keine Zeit für ein Mittagessen, ein Interview, einen Spaziergang, einen Kinobesuch. Man muss so oft Nein sagen, dass die Anfragen schließlich selten werden, das Telefon nicht mehr klingelt und man irgendwann bedauert, nur noch Werbung im Posteingang zu finden. Nein sagen und als Misanthropin arrogant, krankhaft, ungesellig zu gelten. Um sich herum eine Mauer aus Absagen errichten, an der alle gesellschaftlichen Verlockungen zerschellen. Das hat mir mein Lektor gesagt, als ich anfing, Romane zu schreiben. Das habe ich in sämtlichen Essays über Literatur gelesen, von Roth bis Stevenson über Hemingway, der es auf eine simple und triviale Weise zusammenfasste: Die schlimmsten Feinde eines Schriftstellers sind das Telefon und Besucher.
Super.
Also so hart sind wir nicht drauf, genau,
super.
So fängt dieser Roman an, so hart sind wir nicht drauf, aber wir kennen das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, manchmal muss man in Klausur gehen, ich muss die nächsten 4 Wochen auch in Klausur gehen, sonst brauche ich euch von dem nächsten Projekt nichts zu erzählen, genau, bei der Steffi sieht es auch so ähnlich aus und dann weiter hinten vielleicht auch eine ganz schöne Stelle noch, viele meinen, Schreiben wäre gleichbedeutend mit Berichten, von sich zu sprechen hieße erzählen, was man erlebt hat, getreu die Realität wiedergeben, deren Zeuge man wurde. Ganz im Gegenteil, ich möchte erzählen, was ich nicht gesehen habe, wovon ich nichts weiß, was mir aber keine Ruhe lässt. Gerade die Ereignisse erzählen, die ich nicht miterlebt habe und die doch Teil meines Lebens sind. Das Schweigen in Worte fassen, der Amnesie trotzen. Ist das nicht schön?
Oh.
Also so, das ist wirklich eine Reflexion über das Schreiben, aber auch ganz viel über das Leben als Frau, über das Leben als Marokkanerin in Paris, über die Familie und so weiter. Und man verbringt mit ihr diese Nacht in diesem Museum in Venedig. Es ist auch viel über Venedig übrigens, über die Geschichte von Venedig. Da wird sich die Birgit freuen, eine Freundin von uns, die einen Venedig-Podcast hat, den ich an der Stelle auch gerne verlinke. Der heißt Venedig Sehen und Hören, Hören und Sehen. Also, ihr findet die auf jeden Fall. Birgit Eschbach, Venedig, sage ich jetzt. Fällt mir jetzt wirklich gerade spontan nicht ein. Aber es ist hier auch ganz viel Venedig drin. Und wer dann noch mehr will, der switcht rüber zu Birgit, weil sie hat auch viele Autoren da im Gespräch. Verlinke ich euch aber mit dem richtigen Titel. Es tut mir leid. So, jetzt kommst du mit dem blauen Buch.
Stimmt,
das Blaue ist das besondere Schätzchen.
Das ist auch eine schöne Idee mit dem blauen Buch, genau. Überhaupt, die Idee ist ja sehr schön mit dem Bücherfeiern, ne? mit den vier Themen.
Ja, unbedingt, es muss mehr gefeiert werden.
Genau. Ja, ich habe was ganz, ganz Schönes mit und das ist wirklich was Besonderes, finde ich. Und zwar den Bildband 100 von der Autorin Heike Faller.
Oh, den kenne ich, das ist schön.
Ne? Du kanntest den? Ich kannte den nämlich nicht, ich habe ihn geschenkt bekommen. Und 100 von der Autorin Heike Faller, eigentlich ist sie Redakteurin bei der Zeit und dem italienischen Illustrator Valerio Vidali, heißt der genau, Vidali. Gebunden 16 €, 180 Seiten, im 2018 erschienen bei Kein und Aber. Der Untertitel heißt, was du im Leben lernen wirst. Und, oh Gott, es ist so schön gestaltet.
Es ist so schön. Oh. Das ist auch so ein Buch, was man schenken kann zur Taufe, zur Kommunion, zur Konfirmation, zur Hochzeit, zum Kinderkriegen, zu allen möglichen Anlässen. Ich habe es, glaube ich, auch zu einem dieser Anlässe geschenkt bekommen. Ja. Es ist so schön. Also was kann man denn lernen im Leben?
Wunderschön. Also es ist ein Bildband für Kinder und Erwachsene. Deswegen ist es wirklich auch schön zu unterschiedlichen Anlässen zum Verschenken. Es ist ein Buch zum Vorblättern, zum Zurückblättern, zum Fantasieren, zum Schwelgen, zum Schmunzeln. Mir sind auch Tränen gekommen, weil ich es irgendwie so echt fand. Und zum ins Gespräch kommen. Und Heike Faller hat für dieses Buch Kinder und Erwachsene interviewt und hat mit denen gesprochen in den verschiedenen Altersklassen. Und es geht um alles, was man im Leben lernt. Wunderschön illustriert von Valerio Vidali. Es geht um den ersten Purzelbaum, die erste Liebe, das erste Mal Kaffee trinken, die Erkenntnisse, wie groß die Welt ist. Später geht es um die mittleren Jahre, was es bedeutet, Babys zu haben und sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Also Eltern sein, um das Älterwerden. Also erst geht's
ist es chronologisch aufgebaut?
Ja, ne? Genau. Also es beschreibt immer 100 Mal von 1 bis 100 Jahre, was man lernt. Wunderschön. Und es geht bis eben die Angst vor dem Tod zu verlieren.
Ja.
Also es ist wunderschön. Und sie erzählt in einem Satz immer nur, es ist illustriert und es erzählt in einem Satz warmherzig über die natürlichen Prozesse des Lebens. Und das ist wie ein schönes, anrührendes Gedicht über das Leben. Also zum Beispiel mit 23. Zum ersten Mal erzählst du einem anderen Menschen alles von dir. Mit 38. Wie schön die Welt ist. In der Wüste von New Mexico gibt es einen Ort namens The Lightning Field. Dort ziehen Stahlstäbe Blitze aus dem Himmel an.
Ach, ich bin sofort wieder drin.
Oder, ich weiß, wirklich sofort. Total süß. Hm. Oder 74, auch was ganz anderes. Vielleicht findest du zum ersten Mal in deinem Leben einen Menschen, der wirklich zu dir passt. Oder schön. Ganz vorher.
So und so ganz toll illustriert.
Genau. Ja. Hm. 10, mit 10, aber du lernst auch, dass die Menschen einen Ort namens Auschwitz erfunden haben. Oder mit 7. Die Welt ist noch neu für dich. Du schaust dir alles ganz genau an. Und so ist es eben immer.
Ach, wie schön. Ja. Wie toll. Ja, toll, dass du das mitgebracht hast. Oh, ich finde es wunderschön. Ganz, ganz toll. Ein tolles, also das, ich muss mir jetzt sofort zu Hause wieder rausholen. Ich weiß, dass ich es auch, habe ich in einem durchgeguckt, weil man gar nicht aufhören kann.
Nee.
Man will immer wissen, was kommt denn jetzt noch, was kommt jetzt noch. Und natürlich ist es auch so ein Buch, was man dann auf sich selber bezieht, auf seine eigenen Erfahrungen. Was hätte ich denn jetzt geschrieben?
Ja.
Also es setzt sofort auch, es gibt so Bücher, kennst du das? Oder bei Lesungen habe ich das auch manchmal, dass man sofort so einen kreativen Schub kriegt.
Mhm.
Da gehört das auch dazu. Also man fängt sofort an, selber seine eigenen Worte dafür zu finden? Oder was würde ich denn jetzt sagen? Oder welches Alter hätte ich da rausgezogen?
Stimmt. Oder was würdest du in welchem Alter, was hast du gelernt?
Genau, oder was würde ich jetzt gerade vielleicht in meinem was würde ich heute dazu schreiben? Also das ist so ein Kreativ-Freisetzbuch auch, finde ich.
Genau, und sie hat wirklich, also die Sätze stammen wirklich von diesen Interviewpartnern. Und das ist irgendwie schön. Oder hier mit 98, das habe ich mir auch gemerkt, das ist so süß. Mit 98, dabei fühlst du dich manchmal wie das Kind, das du einmal warst. Oh, und das kennen wir auch alle, ne? Und das ist so echt. Ja, also eine ganz wunderschöne Idee.
Oh, muss ich gleich wieder reingucken. Ist das schön. Ja. Ja, ich habe euch auch noch so ein schönes Schätzchen als Blaues mitgebracht und das ist Grasgrün. Es ist gar nicht Blau, es ist Grasgrün. Es ist eine Erzählung von Jacqueline Kornmüller, die Regisseurin ist in Wien, sehr bekannte Regisseurin und illustriert von Kat Menschik, erschien bei Galliani Berlin und es heißt Das Haus verlassen. Kostet 22 Euro und ist in dieser wunderschönen Lieblingsbücherreihe von Kat Menschik erschienen. Das ist, glaube ich, Band 17. Sie sind alle wunderschön, muss man es ganz ehrlich sagen. Und ein kleines Kunstwerk. Es hat auch einen Goldschnitt, ist ja jetzt sehr beliebt, aber hier passt es total. Und es ist innen drin auch wie eine, man denkt, man geht im Garten von Kat Menschik spazieren, um ehrlich zu sein. Ich zeig's mal gerade hier der Steffi.
Schön.
Die folgt ihr bitte auf Instagram und auf allen möglichen Kanälen. Sie hat ganz, ganz wunderschöne Illustrationen. Und das ist wirklich dann das Ganze in Buchform und es ist wirklich auch wie durch so einen Sommergarten zu spazieren. Und die Geschichte ist die, dass ein Haus verkauft werden soll. Also die Erzählerin hat ein Haus und das ist ein Feldsteinhaus, auch so eins wie Kat Menschik irgendwo im Brandenburgischen, glaube ich, selber hat, von dem sie auch immer zeichnet und Fotos postet und so weiter. Deswegen hatte sie sofort dazu einen Zugang auch und wollte unbedingt diese Geschichte illustrieren und als Buch zusammen machen mit der Autorin, mit Jacqueline Kornmüller. Und es ist wunderschön erzählt. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation, diese beiden Frauen, die Illustratorin und die Künstlerin und die Autorin. Das hat sich wirklich total gefunden und das ist auch was ich nicht aus der Hand legen konnte. Es ist nicht so dick, das sind so knapp 100 Seiten, glaube ich. Ist ja wie gesagt eine Erzählung und das kann man auch schön an so einem Sonntagvormittag mit einer schönen Tasse Kaffee im Garten am besten vor einem Feldsteinhaus lesen. Und das fängt damit an, dass, ich zitiere hier auch mal kurz von Seite 1, die Idee, das Haus zu verlassen, entstand unmerklich. Zunächst waren es nur leise Stimmen, die in die Nacht gesagt unbeantwortet blieben. Tag um Tag wurden die Stimmen lauter. Verkauf das Haus, sagten sie. Warum war nicht die Frage? Verkauf das Haus. Ihre Idee. Das Haus ist ein kluges, altes Haus und nicht gewillt, leichtfertig verscheuert zu werden. Verkauf das Haus. Spinnst du? Verkauf das Haus. Schweig, still. Das Haus wird nicht verkauft. So, jetzt wird das Haus doch verkauft. Das Haus soll verkauft werden. Und dann kommen Leute und besichtigen dieses Haus. Und die Erzählerin erzählt das quasi aus ihrer Perspektive, aber sie kennt auch die Perspektive des Hauses. Sie weiß also, was das Haus denkt, wenn Leute kommen. Und diese Leute, die kommen, denen geben die beiden Namen. Die heißen die Stillen, die Suchenden, die Schwangere, die Frömmelnden. Solche, das sind alles also so Platzhaltermenschen sozusagen. Man hat die auch sofort vor Augen. Ne? Man weiß, was sind das für welche. Und man weiß auch schon, oh, wenn die jetzt in den Keller kommen. Ne? So, also ist man, so, man ist so relativ schnell drin, wo man weiß, wo sind auch so ein bisschen die Fallstellen in diesem Haus. Und wenn jetzt aber da der Stille, also dem wird das und das nicht. Und dann gibt es auch welche, die reden die ganze Zeit, ne? Und dann sagt das Haus, ey, geh mir mit dem weg, also den brauche ich jetzt wirklich nicht hier. Also und diese Erzählerin ist ständig mit dem Haus im Austausch und sie weiß genau, was das Haus denkt und auch wen das Haus zu sich lassen würde. Und ganz, und sie erzählt auch die Geschichten von den Menschen, die kommen, die möglicherweise schon am Telefon sagen, ach, wissen Sie, ich brauche unbedingt ein Haus und wir kriegen ein Kind und was weiß ich, ne, so, oder erzählen irgendwie einen ganzen Salmon, lassen die dann auch dann da in dem Haus, sozusagen, sagt, das Haus ist mir jetzt aber auch zu viel. Also das ist so eine, ist auch wie so ein doppelter innerer Monolog, sozusagen, durch den man hier durchgeht, durch diese 100 Seiten und dann noch so wunderschön illustriert, dass man wirklich auch mit der Erzählerin und mit dem Haus mitfühlt und natürlich auch den bestmöglichsten Kandidaten finden möchte für dieses Haus. Und das ist, ich habe das so, so gerne gelesen, weil es wirklich in der wunderschönen Sprache ist. Vielleicht noch mal kurz auch weiter hinten. Das fand ich auch so schön. Gerade als ich dem Haus auflisten wollte, warum ich es verlassen wollte, also das Haus ist dagegen, ne, muss man sagen. Das Haus möchte das nicht und die Erzählerin hat ja in der Nacht, wie gesagt, diese Stimmen gehört, die gesagt haben, verlass das Haus. Gerade als ich dem Haus auflisten wollte, warum ich es verlassen wollte, stieß ich in der Zeitung auf ein Interview mit Julian Lennon. Er wurde auf seinen Song Breathe angesprochen, indem er einen Neuanfang besingt. A brand new life, a brand new start. Er lebt seit 10 Jahren in Monaco und beschreibt, dass er vor nicht mal 2 Wochen am Ufer des Meeres saß und eine Kleinigkeit aß, während die Sonne unterging. Und er entschied in dem Moment, dass er wieder eine Veränderung brauche und aus seinem Haus ausziehen müsse. Im Grunde liegt hier ein ähnlicher Fall vor. Ich las dem Haus aus dem Interview mit Julian Lennon vor. Manchmal muss so ein Aufbruch einfach sein. Die Arbeit läuft super und so weiter und so weiter. Also sie ist auch immer in diesem inneren Gespräch mit dem Haus und dann kommen diese Leute, die das Haus besichtigen. Und ja, will ich verraten, wie es ausgeht. Es bleibt spannend. Aber es ist wunderschöne Sprache, wunderschön illustriert. Es ist ein blaues Buch in Grasgrün und das ist mein finaler Frühjahrstipp. Sozusagen, genau. Ich habe ganz oft sozusagen gesagt. Man hat immer so Worte, die man ständig sagt innerhalb einer Podcast-Folge und es sind hoffentlich immer andere, dann ist es so eine ganz gute Mischung. Ihr Lieben, was ich aber sozusagen und auch sonst sozusagen noch sagen wollte, das ist, wir haben eine Premierenlesung und die ist am 18. April in der wunderschönen Buchhandlung Joos beziehungsweise in einer Kirche. Haben wir noch nie gelesen, das ist sehr aufregend. In einem heiligen Raum, da in der Nähe, in der Friedenskirche und wir freuen uns sehr. Es gibt noch Karten, es gibt die auch online im Shop. Ihr könnt auch anreisen aus aller 23 Sprachen übersetzen, Herren Länder. Wir freuen uns über alle, die kommen. Und ich habe ein Bücherfeiern live, das kann ich vielleicht auch schon ankündigen, also so ein Buchvorstellungsabend für Sommerbücher zusammen mit der wunderbaren Ulrike Helmling, die auch bestimmt diesen Podcast jetzt hört, weil ihr den so gerne hört, Inhaberin der Buchhandlung Werber, am 6.6. in Bad Honnef. Um 19 Uhr machen wir das meistens. Da gibt es noch keine Karten, aber ihr könnt euch da bestimmt schon auf Wartelisten und so weiter setzen lassen oder euch einfach den Termin für euch notieren und dann vorbeischauen. Da freuen wir uns auch. Und dann haben wir das, da freuen wir uns auch sehr, am 21.06. ist das, glaube ich, ne, ein Meet and Greet, Leute.
Zum Midsommar.
Und da gibt es, das ist zum Sommerglück auf Sylt, da gibt es Sommerglück Cocktails und ihr könnt mit uns schnacken und wir bringen die Freundschaftsbändchen mit und wir signieren alle Bücher und für alle Freunde, wir knutschen rein, ich sage immer, wir machen alles, was ihr wollt, wir knutschen also da rein und signieren alles und ihr könnt mit uns schnacken, ihr könnt uns alle Fragen stellen, ich bringe dann diese Sexszene mit, die ursprünglich länger war und wenn wir dann mehrere Mehrglück-Cocktails getrunken haben, dann gebe ich die zum Besten als besonderes Goodie. Das sei hiermit schon mal versprochen, also wer Lust hat, verlinke ich auch in den Shownotes. Haben wir was vergessen?
Nee, war super.
Das war super. Es ist ein bisschen länger geworden, sehe ich gerade. Ach, es geht. Es ist nicht so lang wie die Folge mit Anne Siegel. Das war der Rekord.
Ich wollte gerade sagen,
das war schon länger. Wir sind noch unter Limit. Aber ich habe ja dafür auch lange jetzt nichts gehabt. Seht es mir nach, ich hatte so unfassbar viel zu tun, dass ich in meiner Klausur-Kemenate, wie der Brecht ja immer in dem Lanz und Brecht sagt, in der Kemenate fast wahnsinnig geworden bin und umso glücklicher bin, dass ich jetzt hier rausgekommen bin nach Frankfurt. Wir trinken jetzt noch unseren Prosecco zu Ende. Und wir grüßen euch ganz, ganz, ganz lieb. Habt ganz viel Glück, habt ein Frühlingsglück und Sommerglück und Herbstglück und Winterglück. Das ganze Jahr sollt ihr Glück haben. Wir bringen noch ein paar Glücksbücher auf den Markt. Von denen erzählen wir euch und uns zu einem späteren Zeitpunkt. Und schön, dass ihr da seid. Bleibt mir treu, lest, feiert Bücher und ja, sagt's weiter mit dem Podcast, das sage ich immer viel zu wenig. Abonniert und verlinkt und postet und gebt mir ganz viele Sterne. Und ja, viel Glück. Alles Gute.
Viel
Danke,
Glück.
Steffi.
Danke
so schön,
euch,
dass du da warst.
Macht's gut.
Danke dir.
Tschüss. Tschüss.